Wir haben letztes Mal gelesen ab 1. Mose 11, Vers 27 und folgende. Wir haben gesehen, Abraham wurde im Jahr 2111 vor Christus gemäß der strikten chronologischen Berechnung der Bibel geboren. Er wuchs in Ur in Chaldäa auf, im heutigen Südirak. Er war ein Götzendiener, wie Josua 24 das ausdrücklich uns mitteilt, aber schließlich ist ihm der wahre Gott begegnet und hat ihn aus Ur in Chaldäa herausgerufen, um in das verheißene Land zu gehen. Wir haben diese Berufung gelesen in Kapitel 12, Verse 1 bis 3 und wir haben gesehen, dass dort ein zeitlicher Rückgriff ist. Wenn man die Verse davor liest, da erfährt man, dass Abraham aus Ur in Chaldäa ausgewandert war, um schließlich Haran in der heutigen Südtürkei zu erreichen. Und dann könnte man meinen, die Berufung kam dann eben erst in Haran. Aber wir haben das gesehen, wir haben das sprachlich vom Hebräischen hier begründet. Man muss mit Vorzeitigkeit übersetzen in Kapitel 12, Vers 1. Und der Herr hatte zu Abraham gesprochen. Apostelgeschichte 7, die ersten Verse, machen deutlich, dass diese Berufung stattfand in Ur in Chaldäa. Und dann zog eben Abraham aus, kam bis Haran, aber dort gab es einen Stopp. Es ging nicht mehr weiter. Er kam nicht ans Ziel. Und zwar war eben das Problem sein Vater. Wir haben letztes Mal gesehen, Abraham hatte sich nicht abgelöst von seinem Vater. Und zwar hat ja Gott gesagt in der Berufung, Kapitel 12, Vers 1, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters. Also er sollte die Verwandtschaft und die Beziehung zum Vater sollte er lösen. Aber wir haben gesehen, es war vielmehr Tara, sein Vater, der sogar die Initiative übernahm. Und wir haben gelesen in Vers 31 von Kapitel 11, und Tara nahm seinen Sohn Abram und Lot den Sohn Harans. Und weiter, und sie zogen miteinander aus Ur in Chaldäa, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen bis Haran und wohnten dort. Er hat die Initiative ergriffen. Nicht nur er kam mit, sondern als Patriarch sah er sich als Leiter. Und das war falsch. Gott hatte Abraham aus dem Vaterhaus herausgerufen, aus der Verwandtschaft herausgerufen. Und so kam es eben zu einem Stopp in Haran. Wir haben letztes Mal sehr betont, es war Gehorsam, dass Abraham auszog auf den Ruf Gottes hin. Hebräer 11 haben wir dort studiert und ich habe dort auch erklärt, vom Griechischen her, in Hebräer 11, dass es meint, Gott hat gerufen und Abraham ging. Es war ein sofortiger Gehorsam. Und trotzdem war ein Ungehorsam mit da drin, weil er eben seinen Vater mitnahm. Und wir sehen, man kann gehorchen und gleichzeitig doch ungehorsam sein, weil man nicht ganz genau Gottes Wort erfüllt. Und das führt zu einem Stopp. Das ist eine Erklärung, warum jemand sich bekehren kann. Es geht vorwärts und plötzlich ist das Glaubensleben irgendwie blockiert. Es geht nicht weiter. Stopp in Haran. Was brauchte es damals, dass es weiterging? Ja, wir können vielleicht gerade mal lesen, jetzt Kapitel 12, Vers 4. Dort wird nämlich berichtet, wie Abraham schließlich aus Haran weiterging. Liest du mal.
Vers 4. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, und all ihre Habe, die sie erworben, und die Leute, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abram durchzog das Land bis zur Stätte von Sichem, bis zur Terebinte More. Damals waren die Kanaaniter im Land. Und der Herr erschien dem Abram und sprach: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Und er brach von dort auf zu dem Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, Bethel im Westen und Ai im Osten. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an.
Danke. Also, was ist die Antwort? Warum ging es dann schließlich doch weiter? Haben alle verstanden? Terah, sein Vater, starb. Das Hindernis musste in den Tod. Das ist der Punkt. Also, wenn man sieht, da war ich ungehorsam und das hat mich in meinem weiteren Glaubensleben behindert, dann müssen wir das Hindernis in den Tod abgeben. Wie geht das konkret? Wenn wir unsere Sünden bekennen, so lesen wir in 1. Johannes 1, Vers 9, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Was wir erkennen in unserem Leben, was nicht recht ist vor Gott, was dem Wort Gottes widerspricht, das müssen wir Gott reuig bekennen. Nicht nur bei der Bekehrung. Das ist etwas ganz Normales im fortschreitenden Glaubensleben, dass man ständig Hindernisse erkennt und dann ordnet und die Vergebung dankend in Anspruch nimmt. Und so werden wir uns bewusst, der Herr Jesus musste für dieses Hindernis sterben. Er musste dafür in den Tod gehen. Und das wird hier so symbolisiert durch Terah, der in Haran stirbt. Und mit dem ist der Weg frei, dass das Glaubensleben von Abraham sich entwickeln kann. Nicht wahr? Mose erklärt dann in Kapitel 12, Vers 1, was Gott eben damals in Ur in Chaldäa gesagt hatte. Eben, dass er seine Verwandtschaft verlassen müsse. Und dann erklärt Vers 4, und also das dann tatsächlich gemacht hatte in Haran mit Verspätung, dann ging es weiter. Und da haben wir in Vers 4 gelesen, und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Wie der Herr zu ihm geredet hatte. Das heißt, er hat eben da auch Gehorsam nun gezeigt, indem er gegangen ist ohne Vater. Nur lesen wir dann, und Lot ging mit ihm. Und Abraham war 75 Jahre alt. Lot ging mit ihm. Warum wird das hier nochmals betont? Weil er... Ja, das ist immer noch einer aus der Verwandtschaft. Das wäre eben auch nicht richtig gewesen. Lot hätte auch in Ur in Chaldäa bleiben sollen. Und er hätte dort missionarisch wirken sollen. Nicht im Land Kanaan. Nicht wahr? Es kommt darauf an, wie Gott uns ruft. Wir können nicht einfach da wirken, wo wir wollen, sondern Gott sagt, wo er uns haben möchte. Nicht wahr? Wenn man sich bekehrt, dann ist man mal da, wo man ist. Und muss nicht sofort eine Änderung suchen. Es ist das Prinzip von 1. Korinther 7, wenn wir kurz aufschlagen. Da geht es im Zusammenhang um Christen, also Leute, die zum Glauben gekommen waren, als Sklaven. Und Paulus sagt in 1. Korinther 7, Vers 20 bitte.
Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so lass es dich nicht kümmern. Wenn du aber auch frei werden kannst, mach umso lieber Gebrauch davon. Denn der als Sklave im Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist der als Freier Berufene ein Sklave Christi. Ihr Danke. Seid...
Ja, das muss man noch dazu lesen, genau. Ihr seid...
Ihr seid um einen Preis erkauft. Werdet nicht Sklaven von Menschen. Worin jeder berufen worden ist, Brüder, darin soll er vor Gott bleiben.
Also, jemand kommt zum Glauben, er ist Sklave. Jetzt könnte er auf die Idee kommen, jetzt bin ich doch von Gott befreit worden. Von der Macht der Sünde, von der Macht der Welt, dann sollte ich eigentlich auch frei werden aus diesem Gefängnis der Sklaverei. Aber Paulus sagt, wenn du berufen worden bist, also zum Glauben gekommen bist und du warst ein Sklave, dann kümmere dich nicht. Gott hat dich in diesem Zustand berufen. Jetzt kannst du da ein Zeugnis sein. Aber er sagt natürlich, wenn die Möglichkeit kommt, dass du frei werden kannst, unbedingt benutzen. Natürlich. Aber eben sich nicht den Kopf zerbrechen, wie kann ich um jeden Preis meine Situation jetzt ändern. Und so kommt man zum Glauben, man ist an einem bestimmten Ort. Und dann muss man nicht denken, jetzt muss ich als Missionar dort und dort und dorthin. Außer Gott ruft uns. Es braucht einen Ruf. Abraham hatte den Ruf, Ur in Chaldäa zu verlassen, um in das verheißene Land zu gehen. Aber Tara hat diesen Ruf nicht. Er ging aber und dann starb er in Haran. Lot hatte auch keinen Ruf, aber er ging mit. Und er wird das noch sehr, sehr bereuen, wenn man seine weitere Familiengeschichte sieht, wie er schließlich durch bestimmte Umstände nach Sodom kommt und seine Töchter werden moralisch völlig verdorben und das wird ihm schließlich auch zum Verhängnis. Das war ein falscher Weg. Also wir müssen einen Ruf haben, wenn wir etwas verändern. Und bei Abraham war das so, er musste unbedingt etwas verändern, aber nicht Lot. Und trotzdem lesen wir in 12 Vers 4, Lot ging mit ihm. Ich mag mich erinnern, ich war Musikstudent und das war ein Moment während des Studiums, hatte ich wirklich eine sehr, sehr große Krise. Es hing auch damit zusammen, dass es eine Überbelastung war. Ich hatte ein Doppelstudium gemacht, also zwei Hauptfächer gleichzeitig studiert, was andere Künstler auf einem Instrument machten, das sollte ich auf zwei gleichzeitig machen, mit Violine und Klavier. Und es kam der Moment, wo ich mir sagte, ich gebe das ganze Studium auf. Und ich gehe vielleicht nach Kanada zu einem Indianerstamm und übersetze ihnen die Bibel. Das war so ein Gedanke und eigentlich hätte mich das irgendwie schon gereizt. Linguistik und Bibelübersetzung und eben ein Indianerstamm. Und ich habe da mit einem sehr weisen älteren Bruder gesprochen und er hatte gesagt, wenn der Herr dir nicht etwas ganz klar zeigt, das ist der Weg, dann bleib in der Situation, wie du jetzt bist. Und das habe ich so gemacht. Und ich bin jetzt rückblickend froh, dass ich nicht bei diesem Indianerstamm mein Leben verbracht habe, weil ich gesehen habe, der Herr hatte wirklich einen anderen Plan für mein Leben. Und so ist es eben dieses Prinzip, da wo der Herr uns beruft, mal da bleiben. Außer er sagt, ich will dich dort, ich will dich dort. Und Lot hatte keinen Ruf, ging aber trotzdem. Das war nicht gut. Jetzt haben wir aber gesehen, Abraham kommt endlich ans Ziel. Also das ist ganz wunderbar, dieser Ausdruck in Vers 5. Und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Ziel erreicht. Dort wollte Gott ihn haben. Wir werden gleich noch sehen, in den weiteren Versen geht es dann plötzlich um die Frage, soll Abraham nach Ägypten hinab? Aber er hatte keinen Ruf, von Gott nach Ägypten zu gehen. Nur nach Kanaan. Also dort bleiben. Außer Gott würde zwischenzeitlich sagen, jetzt musst du noch irgendwo anders hingehen. Aber sehr schön. Und er kam in das Land Kanaan. In den weiteren Versen finden wir eine Ortsbezeichnung, wo Abraham im Land Kanaan hinkam. Welche? Sichem. Wo liegt Sichem? Kannst du etwas ausführen über Sichem? Oder andere helfen? Wir arbeiten zusammen. Sichem befindet sich im heute sogenannten Westjordanland. Wieso Westjordanland? Welche Nation ist das in der UNO? Wie? Ach so, warum hat er gesagt, das Westjordanland und nicht das Kernland Israels? Ja, also das Gebiet westlich vom Jordan. Aber man sagt ja auch nicht, das Ostjordanland, wenn man nach Jordanien geht. Das hat alles seine Gründe. Das ist Politik. Weltpolitik, UNO und so weiter. Ja, also Sichem liegt in dem sogenannten besetzten, von Israel besetzten Westjordanland. Aber wie eben gleich auch erläutert wurde, das gehört in der Bibel zum Kernland Israels. Ja, also Sichem liegt im nördlichen Westjordanland. In Israel sagt man nicht Westjordanland, sondern Samaria. West Bank ist einfach das Englische für ja, Westjordanland, West Bank, West heißt Westen, Bank, Ufer. Also das westliche Ufer gemeint ist des Jordans. Ja. Gabriel sagt Samaria, genau, der nördliche Teil gehört zum biblischen Gebiet Samaria oder auch, könnte man sagen, Ephraim. Das Stammesgebiet von Ephraim, später Samaria. Und das südliche Westjordanland, das ist in der Bibel Judäa. Und darum sagt man in Israel Jescha. Für Jehuda, Abkürzung Je für Jehuda, Juda, Shomron für Samaria. Also Jescha, ganz kurz. Aber natürlich auch Präsident Netanyahu, wenn er vor der UNO spricht, dann sagt er nicht Jescha, weil die Welt versteht das nicht. Sie versteht nicht Hebräisch normalerweise und sie versteht auch nicht, was dahinter steckt. Er sagt Westbank. Aber er ist sich im Klaren von der Bibel her, das gehört zum Kernland Israels. Und gerade Sichem liegt also im nördlichen Teil von Jescha und ist heute bekannt unter welchem Namen, Städtenamen? Nablus, ja. Das ist eine der größten palästinensischen Städte im Westjordanland, in Jescha, und ist eine der Hochburgen des Terrorismus. Also wirklich, das ist nicht ganz ohne, wenn man nach Nablus reingeht. Ich weiß manchmal noch gut, mit meiner Frau zusammen ging ich mit einem Palästinenser aus Bethlehem mit seinem Auto, weil ich hätte niemals mit einem Mietauto reingehen können. Das wäre lebensgefährlich gewesen. Es gibt ja beim Eingang nach Nablus eine rote, große Tafel. Da steht auch drauf, in drei Sprachen, Hebräisch, Englisch und Arabisch, es ist verboten für israelische Bürger, hier hineinzugehen. Es ist ein Risiko, dass sie ihr Leben verlieren. Also, es ist so, dass ich also leicht hätte hier etwas Gefährliches erleben können. Also ging ich mit diesem Palästinenser, oder gingen wir mit diesem Palästinenser nach Nablus. Das war unser erster Besuch dort. Später bin ich dann auch mit Gruppen und Touristen, Bus, aber arabischen Bus, hineingegangen, weil ich zum Ort gehen wollte, wo Abraham hier seinen Altar gebaut hatte. Ja, aber ich mag mich erinnern, wir waren da ein bisschen auf dem Markt in Nablus und meine Frau mit ihren dunkelblonden Haaren, Jetzt sind sie ein bisschen weiß geworden. Und aber die waren Fremdkörper. Wirklich. Das merkt man so, wir waren Fremdkörper da. Und dann kommt ein kleiner Junge zu mir und dann sagt er auf Englisch, woher kommen Sie? Und dann habe ich gesagt, wir sind Schweizer und ich bin mir ziemlich sicher, der war geschickt worden und von vielleicht Terrorleuten, um zu klären, was suchen die da? Das hätte also wirklich gefährlich werden können. Ja, das sind so persönliche Erinnerungen an Sichem. Und die Bibel sagt also, da nach heute Nablus kam Abraham hin. Und es wird sogar gesagt, genau wo. Da, wo die Terebinte, das ist ein Baum, nicht verwandt mit der Eiche, aber von seiner geografischen Funktion ähnlich. Nicht wahr? Eichen können als mächtige Bäume alleinstehend in der Landschaft so Orte markieren. Ja? Früher konnte man abmachen bei der Eiche sowieso, dort treffen wir uns für eine Besprechung. Ja, und in Israel gibt es Eichen und es gibt eben auch die Terebinten. Und die können auch so als Markier in der Landschaft stehen. Und diese Terebinte von Moreh, die markiert also einen ganz bestimmten Ort in Sichem. Was heißt übrigens Sichem? Also ich zeige es eigentlich schon. Schultern. Schrem, sagt man auf Hebräisch. Schrem. Sichem ist halt einfach die griechische Aussprache. Das heißt Schultern. Warum Schultern? Ja, genau. Also, Sichem, Nablus, liegt gerade zwischen den zwei Bergen, dem Berg des Segens, dem Berg Gerizim, und dem Berg, dem biblischen Berg des Fluches, dem Ebal. Dazwischen. Zwischen den Abhängen. Darum Schultern. Ja, aber schon interessant, ausgerechnet, dieser Ort wird hier namentlich genannt. Abraham kommt ins Land, Kanaan, wir wissen nicht wo. Und dann wird gesagt, er geht da durch nach Sichem. Und was geschieht in Sichem? Eben, dieser bestimmte markierte Ort durch die für sich stehende Terebinte, da kommt er hin. Und was geschieht dort? Ja. Ich war. Wir haben nichts davon gelesen, dass der Herr ihm in Haran erschienen wäre. Da, wo er längere Zeit eben feststeckte. Wir lesen nicht, dass Gott ihm dort erschienen wäre. Wir lesen auch nicht, dass er dort einen Altar gebaut hat. Und jetzt hier ist es anders. Hier erscheint Gott. Jetzt, wo er im richtigen Ort ist, sieht er wieder die Herrlichkeit Gottes. Also erschienen bedeutet, genauso wie damals in Ur in Chaldea, Apostelgeschichte 7, haben wir ja letztes Mal gelesen, in den ersten Versen sagt, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham. Und wenn das so in der Apostelgeschichte von Lukas berichtet, steht, der Gott der Herrlichkeit erschien Abraham, haben wir letztes Mal dann auch daran gedacht, ein bisschen weiter in der Apostelgeschichte, Kapitel 9, dort erscheint der Gott der Herrlichkeit dem Saulus. Und das war ein Licht vom Himmel. Wir haben gesehen, Apostelgeschichte 22 und 26 steigern sich immer. Es wird gesagt, ein großes Licht. Und schließlich wird gesagt, ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf. Und zwar um die Mittagszeit. Damaskus, viel südlicher als Neuhausen. Nicht wahr? Da ist das Licht ganz anders, viel, viel heller. Und da in der Mittagszeit ein Licht heller als die damaszenische Sonne von Syrien. Das war die Erscheinung des Gottes der Herrlichkeit. Der Jesus erschien Saulus und sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und eben Gott erschien als Gott der Herrlichkeit im Abraham in Ur in Chaldea und rief ihn hinaus. Und jetzt kommt er ans Ziel Und da am Ziel erscheint Gott ihm wieder. Also wenn wir im Glaubensleben von der Bekehrung an vorangehen, Fortschritte machen, dann erleben wir, wie sich der Herr uns immer wieder neu zeigt. Zwar müssen wir nicht erwarten in Visionen. Nicht wahr? In 1. Petrus 1 können wir kurz aufschlagen. Da schreibt der Apostel Petrus, der selber mehr als eine Vision gehabt hatte. Nicht wahr? Er war Apostel und er hat zu Gott das Wort beigetragen und Gott hat sich ihm übernatürlich offenbart. Aber in seinem Rundschreiben an Juden in der Diaspora, wie Vers 1 von Kapitel 1 sagt, Zerstreuung, Diaspora, von verschiedenen Provinzen der heutigen Türkei, Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien, diesen Gläubigen sagt er in Vers 8. Es geht um Jesus Christus, den ihr, liest du, Christian?
Den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens.
Danke. Also, schon interessant. Petrus kannte ja nicht alle diese Juden, an die er schrieb. Es war ein Rundschreiben. Und trotzdem mit einer Überzeugung sagt er ihnen, Jesus Christus, den ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebt. Und er betonte nochmals, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, aber habt ihr eine unaussprechliche, verherrlichte Freude. Wieso weiß er das? Nun, weil das einfach nicht das Normale war. Nicht einmal in der apostolischen Zeit war es normal, dass Gläubige Visionen hatten. Natürlich finden wir im Neuen Testament verschiedene Visionen, aber nicht so einfach, wenn man zum Beispiel seinen Federkiel verloren hatte. Heute würde man sagen, dass Bleistift verloren hat und eine Vision. Nein, sondern typischerweise sind diese Visionen Schlüsselereignisse in der Heilsgeschichte. Ich war zum Beispiel, ein Josef bekam eine Vision im Traum und da wurde ihm gesagt, er soll ja nicht Maria verlassen. Er hat ein Gewissensproblem. Ich habe ein Problem mit meiner Verlobten. Und alle werden sie verurteilen. Die ist schwanger und noch nicht verheiratet. Und Gott muss ihm sagen, nein, nimm sie zu dir. Das war ganz wichtig. Er musste Adoptivvater des Messias werden, damit der Messias als Mensch sein Geschlechtsregister hat mit der königlichen Linie. Und es ist so, die königliche Linie war ja von Jeremia verflucht worden. Letzter Abschnitt von Jeremia 22. Es geht um Jekonia. Der wurde verflucht und es wurde gesagt, nie wird ein Nachkomme von Jekonia auf dem Thron setzen. Josef hätte nie König werden können. Aber er wurde der gesetzliche Vertreter als Vater des Messias und dadurch hat der Herr Jesus ein Anrecht als Mensch auf dieses königliche Geschlechtsregister, dass er sehr wohl König sein kann auf dem Thron Davids, ohne ein Same, also ein biologischer Nachkomme von Jekonia zu sein. Aber über Maria als Sohn der Jungfrau war ein Nachkomme von König David. In Lukas 3, letzter Abschnitt, zeigt er das Geschlechtsregister von Maria. Da wird ihr Vater erwähnt. Und da geht es zurück bis auf König David, sogar bis zurück auf Adam, aber bis auf König David, um zu zeigen, Jesus Christus ist als wahrer Mensch aus dem Samen Davids. Der Messias musste beides haben. Er musste aus dem Samen Davids sein. Diese Maria-Linie ist aber nicht die königliche Linie, sondern eine Seitenlinie. Über Nathan, einen Bruder von Salomo. Aber Josef über Salomo, David, die Könige von Juda, bis auf Jekonia, er war aus der richtigen Linie. Und das kombiniert, das musste so sein. Die zwei mussten sich unbedingt heiraten. Das konnten sie damals nicht wissen. Aber der Herr hatte sie zusammengeführt. Und Josef überlegt sich, ich verlasse Maria, ich muss. Aber ganz, ganz diskret. Und dann bekommt er eine Vision im Traum, nimm Maria zu dir. Und er soll sie heiraten. Ja, und so könnten wir das Neue Testament hindurchgehen. Ich möchte vielleicht noch eine Vision erwähnen. Paulus hatte einen Traum, als er noch in der heutigen Türkei war. Und da sieht er einen mazedonischen Mann. Leider von einem Europäer. Und er sagt, komm herüber und hilf uns. Und dann hat er das mit seinen Freunden besprochen, auch mit Lukas. Wir lesen dann, wir haben dann beschlossen, dass der Herr uns gerufen hat. Und das war der entscheidende Moment. Paulus kommt nach Europa. Das war von heilsgeschichtlicher Bedeutung. Also diese Vision war nicht einfach irgendetwas. Das ist nicht so, wie man das heute in der charismatischen Bewegung verkauft. Ich habe den Eindruck, ein Bild und die ganze Zeit. Dauernd haben die Bilder und Eindrücke. Nein, wenn Gott eben Visionen gegeben hat, dann war das sehr, sehr gewählt und speziell. Und Paulus sogar in dieser, Petrus sogar in dieser apostolischen Zeit konnte den Gläubigen sagen, ihr habt Jesus Christus noch nie gesehen. Muss er nicht befürchten, die sagen, aber halt, wir haben jeden Tag Visionen, wir haben Jesus Christus dauernd. Nein, das ist nicht das Normale. Ihr liebt ihn, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Aber, trotzdem lesen wir im Hebräerbrief 2, Vers 9. Ja, da wird zuerst gesagt, dass wir jetzt noch nicht sehen, dass Jesus Christus alles auf dieser Welt unterworfen ist. Obwohl er im Himmel ist. Dann sagt Hebräer 2, Vers 9, liest du Christian bitte.
Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte.
Ach so, hier steht, wir sehen aber Jesus. Und zwar mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Ja, aber da könnte man denken, alle sehen Jesus. Nicht mit den natürlichen Augen. Aber Epheser 1, Vers 18 benutzt den Ausdruck, die Augen des Herzens. Unsere Herzen haben Augen. Und wenn wir die Heilige Schrift lesen und die Beschreibung des Herrn Jesus lesen, dann können wir ihn sehen. Wir sehen ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Wir wissen, er ist in der himmlischen Herrlichkeit. Als Mensch hat er sich zu Rechten Gottes gesetzt. Auch wenn wir heute in der Welt ein Chaos sehen. Wir sehen noch nicht, dass ihm alles unterworfen wäre. Aber wir wissen, er hat das Regiment in seiner Hand. Es ist alles nur eine Frage der Zeit, dass er die Macht sichtbar übernehmen wird. Aber wir sehen das schon, weil wir eben die Bibel haben. Und so sagt auch Hebräer 12, Vers 2, hinschauend auf Jesus, den Anfänger des Glaubens. So sollen wir unseren Weg gehen. Hinschauend auf Jesus? Ja, haben wir Visionen? Nein. Aber wir haben die Heilige Schrift. Und wir wissen, wer der Herr Jesus ist. Und so richten wir unsere inneren Augen auf ihn und gehen in der Rennbahn vorwärts in unserem Glaubensweg. Und jetzt, bei Abraham war es so, er hat wirklich eine Vision gehabt im Land Kanaan, in Sichem. Da ist die Herrlichkeit des Herrn ihm erschienen. Aber das symbolisiert eben, dass der Herr auch uns durch das Lesen des Wortes immer größer wird und wir immer mehr von seiner Herrlichkeit und seiner Pracht erkennen dürfen. Und Gott erscheint nicht nur, Vers 7, jetzt wieder 1. Mose 12, der Herr erschien Abraham, sondern, ja, er sprach mit ihm. Er hat also nicht nur eine Vision, sondern eine Audition. Vision heißt etwas, was man sieht, und Audition ist etwas, was man hört. Das kommt halt vom Lateinischen. Audire heißt hören. Und übrigens, der ganz am Anfang der Audi-Autos stand, der hieß, deutsche Bürger wissen das vielleicht, Horch. Ja, und dann hat er halt einen neuen Namen suchen müssen. Das ist so eine Geschichte in der Geschichte Deutschlands. Und dann hat er eben das gewählt Audi. Das heißt Hörer, Horch. Ja, aber eben, das war nur ein kleiner Exkurs zum Auflockern. Und wenn man aufgelockert wird, kann man sich wieder besser konzentrieren. Also es ist nicht einfach so Geschwätz, mit dem gleichzusetzen. Also, Abraham hat eine Vision, er sah die Herrlichkeit und eine Audition. Und so ist es auch, mit den Augen unserer Herzen können wir durch das Lesen der Heiligen Schrift die Herrlichkeit des Herrn Jesus sehen. Und nicht, dass wir uns ein bestimmtes Gesicht vorstellen. Ja, nicht. Aber eben die Beschreibung, wie er ist und wie er handelt, und das erfüllt uns, in dem Sinn sehen wir ihn. Und das ist auch wichtig, dass wir uns nicht irgendwie wie an Bildern orientieren. Ich meine, das war uns auch wichtig bei der Kleinkindererziehung. Das war immer so ein Problem, wie machen wir das mit den Kinderbibeln? Welche Kinderbibel ist gut? Und später wurden wir auch immer wieder gefragt, welche Kinderbibel? Und wir haben dann schon Tipps gegeben, aber es war immer so ein bisschen beim Neuen Testament schwierig. Beim Alten ist es viel einfacher. Kann man ja die Bilder brauchen. Aber wir wollten unseren Kindern nicht mit diesen Darstellungen von Jesus Christus eine Vorstellung vermitteln, wie er ausgesehen habe. Und gerade als Kind, das nimmt man so tief auf, das bleibt fürs ganze Leben. Aber das ist ja nicht der Jesus der Bibel. Und darum kann man auch all die Jesus-Filme kritisieren. Es wird einem ein bestimmtes Bild vermittelt. Und ich hatte mal einen Schock, als eine Frau mir gesagt hat, ich bin richtig in den Jesus, von dem Jesus-Film verliebt. Wie bitte? Das ist eine ganz bestimmte Person, die das gemacht hat. Und jetzt ist sie in den verliebt. Das geht ja gar nicht. Also, war es uns wichtig, dass wir die Bilder weglassen, aber da kann man das auch so gebrauchen, aber es soll nicht ein bestimmtes Bild, eine bestimmte Vorstellung hängen bleiben, aber das, was das Wort Gottes über den Herrn Jesus aussagt, das soll bleiben. Und es ist interessant, dass die Bibel uns nicht sagt, welche Augenfarbe der Herr hatte. Es wird auch nicht gesagt, wie war seine Hautfarbe ganz genau. Natürlich kann man ableiten, jüdische Abkunft, wobei da gibt es eine ganze Bandbreite. Und das wird uns alles nicht gesagt. Und dass diese Details nicht gesagt werden, das hat eben seine Bedeutung, dass wir uns nicht so an ein Bild hängen sollen und auch nicht zu einem solchen Bild beten sollen. Aber eben, wir sehen die Herrlichkeit des Herrn Jesus in seinem Wort und wir hören sein Wort. Darum sage ich Audition. Gott spricht. Und was sagt er ihm hier? In Sichem? Ja, deine Nachkommenschaft wird dich dein Same. Deinem Samen will ich dieses Land geben. Das war ja noch nicht gesagt in diesen 7 Punkten, die Abraham hörte in Ur und Chaldäa. Ich war, wenn wir zurückgehen auf 1. Mose 12, liest du nochmals, Christian, es sind 7 Punkte, die Gott da Abraham mitgeteilt hatte.
1. Mose 12, Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde.
Danke. Also, können wir zusammentragen? 7 Verheißungen an Abraham. Erstens, ich mache dich zu einer großen Nation. Genau. Also, er soll nicht nur einfach ein Kind bekommen. Wir haben letztes Mal gesehen, Sarah war unfruchtbar. Obwohl man in Ur und Chaldea den Mondgott als Stadtgott verehrte, von dem die Sumerer sagten, Nanna macht Menschen und Tiere zahlreich, hatte sie kein Kind. Der Götze Nanna hat vollkommen versagt. Der Mond kann kein Kind geben. Aber jetzt erscheint der wahre Gott. Dieses Licht schien auf Abraham heller als die Sonne. Welch ein Kontrast zu dem aschfahlen Licht des Mondgottes. Und sagt ihm, nicht nur ich werde dir ein Kind geben, sondern du wirst eine Nation werden. Und zwar eine große Nation. Dann, 2. Verheißung. Ich will dich segnen. Segen Gottes. 3. Deinen Namen groß machen. Mit anderen Worten, was heißt das? Ja, er würde berühmt werden. Oh. Ist das gut? Ja, es ist schlecht, wenn man das will. Wenn sich junge Leute sagen, ich will berühmt werden, dann drohen ihnen viele, viele Fallen, zum Beispiel in den sozialen Medien. Es gibt so Möglichkeiten, wo sie vielleicht mit gar nicht vielen Mitteln, plötzlich werden die berühmt. Ja, sehr gefährlich. Weil es ist schwer zu ertragen, berühmt zu sein. Aber wir haben das in Kapitel 11, also im Kapitel davor, in Babylon, da haben die Menschen im Eigenwillen ohne Gott sich vereint und ein Projekt, ein widergöttliches Projekt ersonnen. Und unter anderem war ihr Ziel, Vers 4, liest du, Christian?
Und Abraham ging hin.
Nein, 11, Vers 4, Verzeihung.
11, Vers 4.
Beim Turmbau von Babel.
Genau, und sie sprachen, wohlan, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen.
Ja, diese damalige Generation, die wollte sich markieren für die ganze spätere Geschichte. Die wollte berühmt werden in der Geschichte. Einen Namen machen. Nun, Gott hat mit Gericht eingegriffen. Und das Projekt wurde gestoppt. Aber hier sagt Gott zu Abraham, ich mache dich berühmt. Ja, wenn das Gottes Plan ist, und jetzt sind wir glücklich, dass Abraham berühmt wurde. Er wurde Stammvater des auserwählten Volkes und aus diesem Volk ist schließlich der Erlöser gekommen für alle Völker. Und seine Botschaft wurde verbreitet in der ganzen Welt und so viele Millionen Menschen haben ihre Schuld Gott bekannt im Gebet, das Opfer des Herrn Jesus in Anspruch genommen und sind für ewig errettet worden. Ja, also Abraham sollte berühmt werden. Weiter.
Du sollst ein Segen sein.
Ja, also nicht nur er soll gesegnet sein, sondern er soll für andere ein Segen sein. Und nächste Verheißung. Ja, also auch die, die Abraham segnen. Abraham ist gesegnet. Abraham soll ein Segen sein für andere. Und die, die ihm Segen wünschen, die werden selber von Gott gesegnet. Und dann wird aber noch gesagt, ja. Ja, also wer Abraham verflucht, kommt selber unter einen Fluch Gottes. Jetzt ist die Frage, bezieht sich das nur auf Abraham oder überhaupt auf das Volk Israel?
Das finden wir ja auch in den Abschlussreden des Moses, dass der Segen eindeutig auch auf sein Volk übergegangen ist.
Ja, gut, wobei in 5. Mose 28 wird gesagt, wenn sie treu sind, werden sie gesegnet, wenn sie untreu sind. Aber ist die Frage in Bezug auf die anderen Völker, ist das eine Verheißung, wer Abraham segnet, wird gesegnet, oder wer Israel segnet, wird gesegnet? Ich habe ja einmal ein ausführliches Video gemacht von nicht langer Zeit und habe gesagt, wer Israel segnet, wird gesegnet, und habe das begründet mit dieser Stelle. Prompt. Dann gibt es Leute, die schießen, wirklich, die schießen auf einen los. So ein Unsinn wurde mir vorgeworfen. Das bezieht sich ja nur auf Abraham. Das kann man doch nicht aufs Volk Israel übertragen. Bitte, jetzt, Munition brauche ich. Ja gut, aber Gott sagt das an Abraham hier. Er sagt nicht an Jakob, Israel. Ja, dann würden die sagen, ja, dein Same, das ist nach Galater 3 Christus. In Christus werden alle gesegnet werden. Nein, viel einfacher. Schlagen wir doch auf die Reden von Bileam. Also, 4. Mose 24, Vers 9. Also, da spricht der Prophet durch den Geist Gottes. Ganz wichtig, es war nicht sein eigenes Wort. Durch den Geist Gottes, Kapitel 24, 2. Und da spricht Bileam, er spricht über Israel und sagt von Israel in Vers 9, bitte, Christian.
Er duckt sich, er legt sich nieder wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufstören? Die dich segnen, sind gesegnet. Und die dich verfluchen, sind verflucht.
Und dann die Reaktion von Balak.
Da entbrannte der Zorn Balaks gegen Bileam. Und er schlug seine Hände zusammen.
Ja, also der wird zornig über dieses Wort Gottes. Dieser König von Jordanien. Also von Teil des heutigen Jordanien. Ja, aber was sagt hier Bileam? Er sagt von Israel, Israel ist wie ein Löwe, also wie ein männlicher Löwe. Das ist dieses mächtige Tier. Ein unglaubliches Muskelpaket ist der Löwe. Also wenn man studiert, wie er biologisch aufgebaut ist, das ist eine Sensation. Und dann diese Mähne. Ich war, viele Raubtiere haben ja innerlich den Drang, wenn die ein anderes Tier angreifen, beißen die zu, wo? Ja, Kehle oder Halsschlagader. Wieso wissen die das? Das ist wirklich der gefährliche Punkt, nicht wahr? Wenn man mich da verletzen würde, das wäre eine Katastrophe. Und der Löwe hat diese Mähne, gerade als Schutz gegen all diese Raubtiere, die automatisch, instinktiv, die würden ihm da in die Kehle oder beziehungsweise seitlich in die Halsschlagader reinbeißen. Also ein Löwe. Und dann die Löwin, das ist ja die, die aktiv jagt. Löwen jagen im Rudel. Die teilen ihre Kräfte auf. Die sind sehr, sehr sparsam im Anwenden der Kräfte. Und es sind hauptsächlich eben die Weibchen, die jagen. Und der Löwe, je nachdem, kann dann der mithelfen. Aber es sind wirklich beide, sind zu fürchtende, gefährliche Raubtiere. Nun, Israel wird verglichen mit einem Löwen, mit einer Löwin, und es wird gefragt, wer will ihn aufreizen? Also nie Israel zum Zorn reizen. Das ist verheerend. Und dann wird hinzugefügt, die dich segnen, sind gesegnet, und die dich verfluchen, sind verflucht. Und da wird Israel angesprochen. Also kann man mit vollem Recht sagen, Gott sagt zu Abraham, wer dich segnet, wird gesegnet, wer dir flucht, wird verflucht. Das bezieht sich auf Abraham, der repräsentativ das ganze Volk, das von ihm abstammen würde, vertritt. Und wir haben gesehen, am 7. Oktober 2023 wurde Israel so gereizt, durch die Hamas-Terrorarmee aus Gaza und ein Jahr später 80% von Gaza ist dem Erdboden gleich. Das hätten die nie tun sollen. Hezbollah im Libanon, die haben mit der Hilfe von Iran sich so hochrüsten lassen, 300.000 Raketen etwa. Und die UNIFIL von der UNO hätte ja während 20 Jahren den Auftrag gehabt, abzurüsten. Was haben die gemacht? Nichts. Und dann wurde Israel gereizt mit ständigen Raketenangriffen. Und das ist nicht einfach nichts. Also wir waren direkt mit dem konfrontiert, nicht wahr? Gut, in unserem Fall war es von Iran. Aber das hing ja zusammen mit Hezbollah. Ja, wir haben diese Nacht erlebt, als die 400 Raketen und Drohnen kamen von Iran. Und da sind wir dann zusammengesessen, nachts, was machen wir jetzt? Und schließlich haben wir gebetet und ich habe gesagt, geht wieder schlafen. Aber der Herr hat uns da bewahrt. Das war wirklich, wirklich gefährlich. Und Hezbollah hat Israel so zum Zorn gereizt, nach 2,5 Wochen, als Israel einmarschiert ist, war 80% des Waffenarsenals der Hezbollah vernichtet. Und Iran fährt weiter und flucht Israel. Aber in der Zwischenzeit ist das geschehen, was Iran nicht erwartet hat, nämlich, dass jetzt, wo Hamas am Boden ist, die sind weitgehend als Terrorarmee vernichtet. Nachdem nun Hezbollah wirklich weitgehend kampfunfähig gemacht worden ist, da haben die Rebellen im Norden von Syrien innerhalb kürzester Zeit ganz Syrien überrannt. Und das war der Moment, wo Israel in Südsyrien besetzen konnte. Und zwar als Sicherheit gegen diese gefährlichen Rebellen. Das sind Leute wie Al-Qaida. Also schrecklichstes Kaliber von Terrorismus. Aber Israel hat dadurch in kürzester Zeit weitgehend das Waffenarsenal der syrischen Armee ausgelöscht. Und die Kampfflieger am Boden zerstört. Und jetzt ist das Radarsystem ist vernichtet in Syrien. Und das Radarsystem in Iran haben sie nach diesen schlimmen Angriffen auch vernichtet. Jetzt hat Israel freien Zugang, um in der nächsten Zeit das Atomprogramm von Iran, mit dem sie bedroht haben, Israel von der Landkarte auszulöschen, zu vernichten. Jetzt warten sie noch, bis Mr. Trump Präsident wird und sie erwarten, dass er grünes Licht gibt zur Vernichtung des Atomprogramms. Es ist wirklich gefährlich, diesen Löwen zum Zorn zu reizen. Und das war nicht einfach so ein Nichts. Das Volk wurde wieder neu bedroht und dieser 7. Oktober 23, das muss man sich eben besser vorstellen, wenn man das nicht sofort empfindet. Das war so empfindlich. Das war so eine Erinnerung an den Holocaust. An die Shoah, wie man auch sagt. Die Judenvernichtung in der Nazi-Zeit von 6 Millionen Juden. Denn diese 1200 Toten an einem Tag, das war die höchste Zeit von Juden, oder die höchste Zahl von Juden, die getötet wurden an einem Tag seit der Nazi- Judenvernichtung. Und das hat Assoziationen geweckt. Das stellt man sich nicht vor. Und dieses Volk möchte leben. Darum sagen sie immer wieder, Israel, Am Israel Chai. Das Volk Israel lebt. 2000 Jahre verfolgt, 18 Millionen Tote ab dem Jahr 70 bis heute. Und sie wollen leben. Aber der William sagte, wer diesen Löwen aufreizt. Aber es ist wirklich so, Gaza hat das erlebt, wer Israel flucht, wird selber verflucht. Und wer Israel segnet, wird gesegnet. Und das haben viele Nationen erlebt, die Israel unterstützt haben, das jüdische Volk unterstützt haben. In der Geschichte sieht man, wie die einen Segen erlebt haben. Das kann man wirklich historisch zeigen. Die Weltgeschichte hat einen sehr direkten Zusammenhang mit dem, wie die Völker sich gegenüber Israel und dem jüdischen Volk verhalten haben. Ja, also so viel zu, ich werde verfluchen. Die Abraham verfluchen und damit sein Volk. Aber jetzt kommt noch der siebte Punkt.
Wir sollen gesegnet werden, alle Geschlechter.
Ja, genau, alle Geschlechter der Erde. Dieses Wort Mishpacha, hier mit Geschlechter übersetzt, kann auch bedeuten Familien im Hebräischen. Aber hier ist es besser mit Geschlechtern. Es will sagen, nicht alle Menschen werden gesegnet, aber alle Nationen. Das ist die größte Einheit. Es gibt etwa 200 Nationen weltweit. Aber die Bibel spricht auch von allen Völkern. Heute gibt es etwa 12.000 verschiedene Völker. Also manche Nationen bestehen aus mehreren Völkern. Wie zum Beispiel Thailand oder Indien. Es gibt nicht die Inder, das sind verschiedene Völker und auch Stämme. Also dieser Ausdruck alle Geschlechter meint, dass eben alle Nationen, alle Völker, alle Stämme gesegnet werden. Warum steht hier nicht alle Menschen? Sag lauter, das müssen die da hinten auch hören. Ha, da kannst du Feinde machen. Wenn du sagst, es werden nicht alle gerettet. Die Allversöhnung ist eine Irrlehre, die besagt, am Schluss werden einmal alle Menschen gerettet werden. Aber das Wort Gottes macht ganz klar, dass es eine ewige Verdammnis gibt und dass die ewig ist. Ja? Also, in Matthäus 26, letzter Vers, da lesen wir, diese werden in das ewige Leben gehen und jene in die ewige Pein. Und dann sagen die Allversöhner, ewig bedeutet nicht ewig, sondern lange Zeit. Ach wahr. Ach was. Aionios, dieses Wort wird dort benutzt. Es kommt etwa 70 Mal vor im Neuen Testament und dieses Wort im Kontrast zu dem Wort Ewigkeit, Aion, das heißt manchmal Zeitalter, manchmal Ewigkeit. Aber Aionios bedeutet immer ewig. In 2. Korinther 4 spricht Paulus über die Dinge, die zeitlich sind und die Dinge, die ewig sind. Wenn man nicht wüsste, was Aionios bedeutet, dann muss man sich dort fragen, was ist das Gegenteil von zeitlich? Ja, das, was nicht mehr aufhört. Gut. Und in Matthäus 26, was sage ich? 25, Vers 46. Danke. Da wird gesagt, die gehen ins ewige Leben und die in die ewige Pein. Wenn die ewige Pein nicht ewig wäre, dann wäre das ewige Leben nicht ewig. Also, es ist eine Irrlehre. Alle Menschen werden errettet. Die Bibel macht klar, es gehen Menschen verloren. Aber Gott möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. 1. Timotheus 2, Vers 4. Und darum ruft er alle, aber nur die, die das Werk des Herrn Jesus annehmen im Glauben, werden errettet. Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ein ewiges Leben habe. Der Einzelne muss sich bekehren. Aber was die Bibel sagt, ist, dass aus allen Nationen, aus allen Völkern und aus allen Stämmen und aus allen Sprachen, es gibt über 7000 Sprachen, und es gibt sogar Sprachen, da sprechen nur etwa 300 Leute diese Sprache. Nicht Dialekt, Sprache. Also, aus allen Sprachen werden Menschen gerettet. Wir können das kurz aufschlagen und dann gehen wir in die Pause. Offenbarung 7. Vers 9, bitte, Christian.
Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen.
Ja, und dann werden diese Leute beschrieben, wird erklärt, wer das ist. In Vers 14, er sprach zu mir, dies sind
es, die aus der großen Bedrängnis kommen, und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes.
Genau. Und das sind alles Errettete. Aber eben aus jeder Nation, jedem Stamm, jedem Volk, jeder Sprache. Übrigens in Kapitel 5, Vers 9, im neuen Lied heißt es in der Mitte, du hast uns für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und aus jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und das entspricht eben diesem Segen an Abraham. Alle Geschlechter der Erde werden gesegnet werden. Das ist die siebte Verheißung. Jetzt gehen wir in die Pause, 20 Minuten, und danach fahren wir weiter mit der Verheißung an Abraham in Sichem.